Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Mein Name ist Rita Molzberger.
Und wir haben uns ein super Thema ausgedacht, nämlich die Wiederholung. Und ich hatte euch ja schon gesagt, dass wir relativ wenig Zeit haben in letzter Zeit. Und deswegen dachte ich, wir empfehlen euch einfach die Folgen 1 bis 120.
In Dauerschleife.
Und tschüss.
Ja, sehr schön. Und dafür bin ich jetzt wach geblieben.
Ja, tut mir leid, Rita. Ich hatte Rita jetzt damit überrascht, mit diesem Vorschlag.
So, da kann ich direkt kontern. Folgendes.
Okay.
Bam, mitten rein in den Diskurs. Ich würde mal die These anschließen, dass selbst bei ständiger Wiederholung irgendwas daran immer anders wäre.
Ja, das habe ich mir auf der Fahrt hierhin nämlich genauso überlegt.
Aha.
Weil wir doch diese Folge gemacht haben, darf ich krank zur Arbeit?
Mhm.
Wir hatten es ja am Anfang mal mit diesen ganz alltäglichen Situationen, wobei wir jetzt natürlich auch immer noch über den Alltag reden, aber in anderer Form. Und da habe ich mich gefragt, ob wir da heute mit Corona nach 2 Jahren Pandemie anders drüber sprechen würden. Und ich glaube, ja.
Das glaube ich auch. Wir hätten dasselbe Thema. Wir würden vielleicht sogar beim selben Schluss rauskommen, nämlich, dass die Frage nicht sein muss, darf ich krank zur Arbeit, sondern muss ich krank zur Arbeit.
Mhm.
Jetzt wäre aber die Frage dann auch schon wieder, muss ich krank zu Hause bleiben?
Mhm.
In jedem Fall. Also es hätte sich auf jeden Fall irgendwas verändert, einfach durch den Lauf der Zeit und das, was außenrum passiert. Und selbst wenn man die gleichen Worte ausspräche, auch das ist uns ja passiert, dass wir auf alte Folgen nicht geschaut, sondern gehört haben.
Mhm.
Und uns klar wurde, dass die Kontexte andere waren.
Mhm.
Und dass uns das so ein bisschen irritiert hat und wir noch mal thematisieren mussten, wie das so ist, wenn sich Kontexte verändern. Und das liegt, glaube ich, alles daran, dass man ja das alte Bonmot, dass man nicht zweimal in den gleichen Fluss steigt, solange die Dinge fließen, verändern sie sich auch. An der Wiederholung ist was Spannendes dran, gerade wenn man versucht, exakt zu wiederholen,
mhm,
finde ich. Also das ragt dann ja schnell auch in diesen Übungs- und Achtsamkeitsdiskurs hinein.
Mhm.
Diese Mikroveränderungen machen ja trotzdem was.
Ja, immer. Also das ist ja das Schlimme. Du wachst ja nicht mal jeden Tag gleich auf. Oder wenn wir jetzt sprechen und in der Stunde und wir würden es zusammenschneiden, würde man einen deutlichen Unterschied hören, weil die Stimme eben eine Stunde belastet worden ist. Also du kannst nicht nahtlos anknüpfen. Das funktioniert halt einfach nicht.
Mhm. Anschlussfehler.
Anschlussfähigkeit und Anschlussfehler. Ja,
ja, ich habe da ja Freude dran, so an kleinen Anschlussfehlern. Aber also sie auch so bewusst zu provozieren bei digitalen Aufnahmen von Tagungen, so 2 verschiedene Paar Schuhe und der Rest ganz gleich oder so. Und dann guckt man mal, wer aufmerksam zugeschaut hat nachher.
Ja, das stimmt. Aber das finde ich halt tatsächlich ganz spannend, ne? Dass man überlegt, okay, wie hat sich auch was entwickelt?
Mhm.
Also können wir eigentlich immer gleich bleiben? Können wir Wissen konservieren, ne, indem wir das auch immer wiederholen? Also selbst wenn ich ein Gedicht immer wieder spreche, so das letztens irgendwie über das Gedicht Die schlesischen Weber gesprochen.
Mhm.
Das ist eins der wenigen, das ich echt immer noch relativ ganz gut auswendig kann. Ich mache das jetzt nicht, aber
oh.
Nein, ich mag es wirklich sehr und das ist mir auch tatsächlich haften geblieben. Aber ich würde es nie zweimal in der gleichen Art und Weise, also exakt in der gleichen Betonung sprechen können. Weil mir nochmal, während man es spricht und während man es laut ausspricht, immer nochmal andere Aspekte auffallen. Oder auch immer, wenn ich es wieder hervorkrame, ich kann mich an das Gefühl erinnern, das ich dazu hatte, als ich mich da so rein vertieft hatte, als das so bei mir so in Dauerschleife lief, dann hatte ich ein ganz konkretes Gefühl dazu.
Hm.
Das kann ich wieder hervorholen, aber es ist nicht dasselbe Gefühl, weil ich es ja auch schon kenne.
Dein Duft der Madeleine von Proust. Ja, ja, klar, also man wird wieder erinnert. Wiederholung hat auch viel mit Wiedererinnerung zu tun. Und das fand ich ganz spannend, jetzt wenn wir schon so in der Mitte einsteigen, dann machen wir auch in der Mitte weiter, dass Kierkegaard zum Beispiel sagt, wie soll man sagen, also es gibt eine Wiederholung, die erinnert nicht nur, er sagt nicht nur rücklings, sondern vorlinks.
Mhm.
Also natürlich gibt es eine Form der Erinnerung, die das Gewesene hervorholt, aber sie thematisiert damit ja immer auch das Jetzt und die Zukunft. Und das ist so ein spannendes Zusammensein, weil das Dasein, das schon gewesen ist, ja immer jetzt neu entsteht. Und das kann einen nervös machen, finde ich. Also, dass man immer denkt, ach Gott, da ist schon wieder Lebenszeit vergangen. Und wenn es nur die Stunde ist mit der Stimme, an der es mir auffällt. Oder
das stimmt, es gibt Menschen, die können das Ticken der Uhr nicht ertragen, ja, weil es sozusagen das, der, die ablaufende Lebenszeit ist.
Ja, genau. Und weil du die nicht wiederholen kannst. Kannst sie dir nicht wieder besorgen und du kannst sie auch nicht nochmal laufen lassen. Und dann gibt es aber auch die andere Sicht darauf, nämlich, dass in der Wiederholung und dem Zyklischen ja auch eine Beruhigung liegen kann. Selbst wenn ich nicht wiederkomme, ich bin ja Teil eines großen Kreislaufs und dass meine Leiche irgendwie den Boden düngen wird im besten Fall und nicht so sehr vergiften. Das kann mich ja auch irgendwie ruhiger machen. Mhm. Und jetzt direkt am Anfang, Nietzsche, Bock drauf?
Komm schon. Eigentlich müssten wir hier so Wetten abschließen.
Wann sagt sie Nietzsche? Ich muss aber bei diesem Thema Nietzsche sagen, weil den als
du
wirklich…
Du darfst.
Es hat ja viele Menschen beschäftigt, dieses Zyklische in Abgleich mit dem Linearen. Und beides ist eben Zeit, dass sie von jetzt auf gleich nicht mehr dieselbe ist und einem Linear entschlüpft, dass sie aber gleichzeitig auch immer wieder kommt. Lehrerinnen und Lehrer und alle dazwischen, SchülerInnen auch, erleben das, glaube ich, am härtesten, dass es einerseits so wahnsinnig linear ist. Du weißt, du gehst von der Klasse in die nächste Klasse, in die nächste Klasse, zu den nächsten Ferien. Und dann kommt aber eine neue fünfte Klasse und noch eine neue fünfte Klasse während deiner Arbeitstätigkeit. Also das kann schon auch sehr anstrengend sein. Aber Nietzsche hat eben genau das beschäftigt, die ewige Wiederkehr des Gleichen. Und er hat sich natürlich, sonst wäre er ja nicht der Olle Fritz, damit beschäftigt, wie man das zu bewerten habe. Mhm. Da ist er, glaube ich, ganz gut drin, nicht nur Phänomene zu beschreiben, sondern auch deutliche Wertungen rauszuhauen. Und da ist es so, dass er das zyklische Zeitverständnis eigentlich als Grundlage für gelungene Lebensführung, für Lebensbejahung versteht. Weil er sagt, wenn man das jetzt mal ernst nimmt, muss man sich von jeder seiner Handlungen und auch von jedem Erleben letztlich fragen, willst du das hier noch unzählige Male mehr? Mhm. Willst du das? Ja. Ein hübsches Geräusch. Und das kann zumindest zur Lebensbejahung beitragen, also zu einer reflektierteren Form. Sie runzelt und nickt so halb.
Ja, es tun sich gerade ganz viele Dinge gleichzeitig in meinem Kopf. Also wenn ich mir die Frage stellen würde, ne, würde ich an ganz vielen Stellen einfach immer sagen, nein, 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 nein.
So viele Neine.
Ja, denke ich auch. Tatsächlich. Auf der anderen Seite ist es auch nicht handhabbar und praktikabel. Also vielleicht es das für manche Leute. Ne? Es gibt ja diese Menschen, die sich in ihren Bus setzen und durch die Welt reisen und dann irgendwie ne, jeden Tag an einem anderen Ort sind und sich nur fortbewegen und so und eben aus diesem, naja, was für die meisten von uns Alltag ist, ausbrechen. Und ich finde das total schwierig, weil natürlich bietet auch mir sowas wie Alltag auch Rhythmus und Orientierung. Mhm. Und, ne, die Wiederholung macht, gibt irgendwie auch Sicherheit, die gibt einen Rahmen und so. Das sind natürlich Dinge, die man auch braucht. Und auch gerade darin entstehen zum Beispiel so Automatisierungen, auf die wir zurückgreifen müssen, die uns nicht immer wieder die neue Energie kosten, irgendwas neu zu sortieren, zu organisieren und so weiter. Mhm. So, auf der anderen Seite gehöre ich zu den Menschen, die ständig nach irgendwas Neuem streben. Mhm. Also mein Erdmännchengehirn möchte gerne ständig neue Reize, neue Impulse, neues Lernen, neues Wissen, neue Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Außer Rita,
die habe ich süß. Gerne. Ich bin ja auch jeden Tag neu.
Dich habe ich gerne in Wiederholung am Mikrofon. Und das ist so ein… Bei mir ist es ein Riesenspannungsfeld. Mhm. Also, und auch nicht deswegen nur, weil ich das, was ich wiederhole, nicht gerne mache, sondern weil ich alles andere auch gerne ausprobieren möchte, neben dem, was ich gerne wiederhole. Das ist schwierig.
Ja, ich würde mal postulieren, dass es vielen Menschen so geht, mehr oder minder reflektiert. Also, dass es Felder gibt, in denen man die Routine genießt und die Wiederholung wirklich nicht als qualitative Verschiebung haben will, sondern möglichst immer genau gleich. Der Kaffee soll nicht einmal bitterer schmecken, der soll immer perfekt schmecken. Natürlich gibt es da Abweichungen, aber perfekt kann ja so Ziel für jeden Tag sein. Ne?
Und ich denke gerade an die Kartoffeln, die ich versucht habe gestern zu kochen. Und wo man dann irgendwann, ich roch so, dass das Wasser dann doch zur Neige gegangen war. In der Konferenz, in der ich saß.
Ui.
Nur so, hoppala, ich, tschüss.
Ich habe was mehlig Kochendes, was eigentlich festkochend war.
Sie hatten gute Röstaromen.
Ach krass, ohne Wasser kann, ja, Erinnert mich an meine Mitbewohnergeschichte, wo er in den Topf guckte und fragte, wie groß werden die denn jetzt?
Großartig.
Wohl noch nicht so oft gekocht, was? Bei Nudeln ergibt die Frage Sinn, bei Kartoffeln weniger. Aber
naja, ja, gut, die saugen sich halt voll.
Ja, die Wiederholung des Immergleichen, behaupte ich, ist für viele Menschen in manchen Lebenskontexten beruhigend und gut. Und man kommt auch nicht durch den Alltag, wenn alles immer neu ist. Schaffen Menschen gar nicht. Obwohl das Hirn so viel kann, das kann es, glaube ich, nicht. Alles
ich glaube, selbst jemand, der ständig auf Reisen ist, hat Rituale.
Ja,
in irgendeiner
ja.
Form. Und wenn es eben dieser Kaffee ist, den man sich...
Und wir haben sie sogar auch kulturell etabliert. Ich habe letztens einen schönen Artikel darüber gelesen, wie wir unser Leibsein mittlerweile als Aufgabe haben, während wir früher so Sachen der Entlastung hatten, wie zum Beispiel Trachten. Also gar nicht
Trachten
auf bestimmte
als
Weise.
Entlastung, ja. Die sind aber ganz schön voluminös.
Kann auch sehr belastende Entlastung sein.
Ja,
aber
so ein
du,
Bommelhut beim Schwarzwald.
Aber jetzt mal doof
du?
Gesagt, ah, du wusstest, was du anziehen musst. Also du hast nicht vorgestanden und gedacht, Wille, ist das das Richtige? Und es hieß natürlich auch, ich feiere diesen Anlass und es ist wurscht, egal ob da eine Größe 42 oder 36 drin steckt, das ist halt eine Tracht. So, es geht um die Tracht und nicht um den Leib. Es gibt, glaube ich, diese Form der Entlastung im Qualitativen und auch in den Routinen. Also da, wo man etwas wiederholt und Tradition ist ja im Prinzip auch eine Wiederholung. Da steckt viel Entlastungspotenzial drin. Dann natürlich auch Einengungspotenzial, das ist ja das, was du schilderst, dass man dann denkt, worauf geht aber vielleicht doch noch was Neues.
Noch was anderes.
Die bommeln mal grün statt rot.
Das Frevel.
Ich will meine eigenen Pompons machen.
Nee, die haben doch irgendwelche Bedeutungen auch.
Ja.
Nicht jeder darf, es gibt schwarze Bommel und rote, aber das ist echt ganz gefährliches Halbwissen. Ich weiß nicht mal, ob es grüne Bommel gibt.
Ich würde mich da gerne besser auskennen. Mode ist ein Feld, in dem ich mich theoretisch sehr gut auskennen wollen würde. Es ist mir praktisch nur versagt. Und das ist sowas, wo ich zum Beispiel Routinen genieße. Das ist so ein Minimalist-Innen-Argument. Ich bin keine, ich habe viel zu viel Klamotten, aber letztlich ziehe ich, wenn ich weiß, was ansteht, immer das Gleiche an.
Ja.
Also auch seit vielen Jahren. Es wird nicht besser dadurch.
Ja, aber es ist einfach verlässlich in der Außenwirkung,
ja,
finde ich.
Und siehst du, das ist ja so ein Feld, wo man dann gar nicht irgendwie großartig nach Neuem strebt. Also manchmal habe ich dann so ein Aufploppen und denke, ich wäre gerne eine mutigere Frau und hätte gerne so Advanced Style und wäre gerne extrovertierter oder weiß gar nicht genau, was ich da will. Oder wäre gerne individueller, was schwierig ist über Mode, weil das jede und jeder ständig irgendwie auslebt. Aber ich greife dann doch zu den wiederholten Sachen. Und in anderen Feldern, das ist ja das Argument, geht es mir genau wie dir, da finde ich Routinen völlig unerträglich. Dann will ich das nicht. Ich will nicht zum 10. Mal dieselbe Geschichte hören, auch nicht, wenn es eine 10. andere soziale Situation ist, weil ich weiß, gut, es ist eine Anekdote, sie ist eingeschliffen, ich erzähle meine auch, ich weiß auch, dass ich anderen damit auf den Sack gehe, wenn sie die jetzt zum 10. Mal hören,
aber
da
du
will
weißt
ich es
ganz
aber
genau,
neu
ja,
haben.
Ja, aber du weißt auch wirklich sehr, du weißt sogar besser als ich, welche Anekdoten ich dir schon erzählt habe, ich vergesse das mitunter.
Nee.
Doch.
Manche will ich einfach nochmal hören, das evoziere ich dann.
Ja, oder du sagst, hast du mir schon erzählt und dann denkst du, ach echt?
Ja, da guck mal.
Gut, dass du mir besser zuhörst als ich.
Ist ja auch leichter. Ich bin ja außerhalb von dir und du bist immer in dir drin.
Ja, und da passiert so viel.
Ja,
vergisst man
ist
auch
man
eine
auch
Menge.
Schnell mal abgelenkt mit dem ganzen Innenleben. Aber das ist ja der Punkt. Ich denke, es geht vielen so, dass sie einerseits Routinen und Wiederholungen als entlastend erleben, andererseits als belastend, je nachdem, wo sie so hingehören und dass man sich die Felder so frei wie wir leben, aussuchen kann, wo man gerne Routinen hat und wo nicht. Das ist natürlich dann schon auch eine Aufgabe.
Das finde ich auch spannend, während dieser Pandemie übrigens, wie unterschiedlich Menschen damit umgehen, wie viele es eigentlich ganz gut finden, dass sie eine Routine haben, die sich auf kleinem Raum oder die eine Routine haben, die auf kleinem Raum stattfindet. Mhm. Also dieses Homeoffice, nicht mit so vielen Leuten in Kontakt kriegen, nicht so viele Reize aufnehmen müssen und so weiter, sich keine Gedanken machen müssen um Klamotten, immer die gleiche Jogginghose anhaben. Da gibt es die einen und die anderen, die sagen, ich halte es hier nicht mehr aus, ich schmeiße hier irgendwann alles durcheinander, ich muss hier raus, ich fühle mich eingeengt. Das ist mir immer zu viel des Gleichen. Ich gucke immer auf die gleiche Wand, ich gucke immer in den gleichen Bildschirm, ich sehe jeden Tag die gleichen Gesichter, ich dreh durch.
Dann also, bin ich die eine und die andere. Bei mir, das pendelt total. Manchmal so, manchmal so.
Ja, ich weiß, dass ich irgendwann den Schreibtisch umgestellt habe, weil ich gedacht habe, ich ertrage den Ausblick jetzt nicht mehr. Ich ertrage hier gar nichts mehr. Ich brauche jetzt irgendwie. Und dann habe ich ihn um 45 Grad gedreht und dann war alles viel
Hat
besser.
Hat schon gereicht. Du bist ja genügsam. Ich hingegen merke erst, wenn ich das andere bekomme, das von der gegebenen Routine abweicht, dass es mir gefehlt hat. Also als dann zum ersten Mal Präsenzlehre war, das habe ich glaube ich schon erzählt, wie high ich dann war. Ich hatte vorher nicht gecheckt, dass ich genau das vermisse. Ich wusste schon, dass ich eher der Typ für Präsenzlehre bin als für digitale Lehre. Ich hatte das aber auch genossen, die kurzen Wege zu haben, sehr kurze Wege.
Ja.
Und nicht so viel Zeit für was ich als, da sind wir beim nächsten Punkt, nämlich warten, empfinden würde zu verdaddeln. Ne? Das fand ich irgendwie gut. Andererseits wusste ich auch immer, das kann nicht das Richtige sein, was ich da gerade mache. Es entspricht mir nicht. Aber ich kann total schnell auf gegebene Situationen reagieren und mich dann so drauf einstellen und damit auch gut sein. Das ist Fluch und Segen, glaube ich, wenn man das kann. Also es ist sehr praktisch. Ich glaube, mit mir kann man jetzt metaphorisch, kann man guten Krieg gewinnen. Wenn die Situationen sich verändern, dann werde ich schon irgendwie klarkommen. Aber
du könntest auch sagen, Pferde stehen.
Ja.
Das würde mir mehr zu passen.
Ich möchte
kommen.
Keine Pferde stehen. Ich möchte auch keinen Krieg führen. Mit
ja,
mir
dann doch
kann
lieber
man,
ein Pferd stehen.
Mit mir kann man gut veränderte Situationen erleben und ich werde nicht sofort die Vollkrise kriegen, ob der Veränderung an sich. Ich werde mich eher relativ schnell anpassen, aber so defensiv. Weil ich genau weiß, dass ich eigentlich nicht klarkomme. Und dann mache ich so meine Klarkommen-Routinen innerhalb der neuen Regeln. Und das werden viele getan haben, denke ich. Gerade jetzt während des harten Lockdowns haben das ganz viele gemacht, dass sie sich einen verregelten
ja
Tag auferlegt
wirklich.
Haben.
Genau.
Nein, stimmt, den gab es gar nicht, den haben wir nur empfunden. Aber ja.
Ja, im Vergleich und im Verhältnis zu anderen Ländern und so muss man, ne?
Das stimmt.
Das tatsächlich, so, finde ich, immer so ein bisschen einordnen. Aber ja, als wirklich die Kontaktbeschränkungen sehr extrem waren und man auch wenig raus konnte, wenig Ablenkung hatte.
Es hatte sich halt nicht so angeschlichen, es kam sehr plötzlich. Ich
genau,
glaube, deswegen
ja.
hat man das auch so hart empfunden, vielleicht, weil es von jetzt auf gleich
das ist,
ging.
Also das finde ich völlig unbenommen, dass man das als hart empfunden hat,
ja.
nur so… Also
stimmt,
man konnte noch recht viel draußen
das
auch so
stimmt.
machen und so, deswegen der harte Lockdown war der, wo die Leute gar nicht mehr vor die Tür durften
richtig.
Und so.
Auch dieses, da könnte ich gar nicht, da habe ich gedacht, naja, wenn draußen Bomben fallen, kann ich sehr gut zu Hause bleiben. Also ja.
Ja.
Ist alles sehr relativ.
Genau.
Aber ja, also die innerhalb des sich ständig Verändernden etwas Verlässliches zu haben oder etwas sich Wiederholendes zu haben, kann zwar beruhigen, kann aber auch im gleichen Sinne die totale Beunruhigung darstellen, weil man sich dann vielleicht genau die Nietzsche'sche Frage stellt, will ich das wirklich zum 100. Mal? Will ich das auch zum 101. Mal dann noch?
Ja, und manchmal ist es aber auch wirklich so, dass man so Gewohnheiten einfach lieb gewinnt. Ne?
Mhm.
Also es ist auch schwierig dann, selbst wenn man dann sagt, ich will es eigentlich nicht zum 101. Mal, zu sagen, okay, dann mache ich es auch nicht zum 101. Mal.
Die meisten Langzeitbeziehungen funktionieren so, würde ich behaupten.
In der Wiederholung. Morgen.
Ja, auch in der Gewöhnung.
Ja, 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 aber das ist ja das, was mit Wiederholung eintritt,
ja,
ist ja mit Untergewöhnung. Ne?
Morgen soll es regnen, ich dich auch.
Ja, aber ich meine, wir machen uns das zunutze. Zum Beispiel eben, das hast du ja auch schon angesprochen, im Training, also wenn es eben um Übung geht, um Sport zum Beispiel, machen wir uns natürlich die Wiederholung zunutze, ne? Weil es eine Wiederholung auch eine Erfahrung ist. Also nur weil wir etwas wiederholen, heißt es ja nicht, dass wir immer die gleiche Erfahrung machen.
Genau.
Und die Wiederholung, die wir im Sport machen, dient ja dazu, bestimmte Bewegungsmuster und Routinen einzuschleifen, um darauf aufbauend etwas Neues zu machen. Das heißt, da dient die Wiederholung im Prinzip als Basis. Und dann kommen immer neue Routinen dazu so, und dann erweitert man sozusagen das Repertoire an dem, was man wiederholt. Aber das ist ja auch das, was du im Yoga machst. Mhm. Ja, die Zusammenstellung der Übungen mag sich unterschiedlich, also ne, zusammenstellen, aber im Prinzip sind die Übungen und die wiederholen sich natürlich ständig. Aber du merkst trotzdem, dass dein Körper nicht jeden Tag gleich darauf reagiert. Ne? Du merkst halt, dass du an Tagen, wo du lange gesessen hast, dass es dann doch recht schwer fällt, die Beine gerade zu machen, zum Beispiel. Ja? Oder im Zyklus merkst du es auch, dass die Muskulatur irgendwie anders dehnfähig ist. Mit dem Alter, das uns alle nicht trifft.
Was?
Was? Wer? Niemals. Ja, aber so und selbst in der Wiederholung kannst du ja Neues erfahren.
Ja, genau.
Ne? Und das finde ich immer total spannend, dass man dass Wiederholung ja eben nicht eine neue Erfahrung zwingend ausschließt.
So, wenn man das jetzt aber so verstanden hat, ne, an sich selbst und am Individuum und denkt, ja, das stimmt schon alles mit dem Rücklings und Vorlinks und angeblich werden so zigarrenrollende Menschen in Havanna mit jeder Zigarre noch besser, auch wenn sie 95 Jahre alt sind, dann könnte man doch sagen, ey, ist ja super, habe ich verstanden. Dann ergibt das doch vielleicht nicht nur auf der einen Seite individuell Sinn, sondern auch kollektiv. Man könnte sich also fragen, dann könnte man doch auch gesellschaftlich in der Wiederholung bestimmter Muster noch Neues lernen. Und Altes aber auch abschneiden, weil man daraus gelernt hat.
Mhm.
Und das ist die andere Seite dieser ganzen Denker, in dem Fall Männer, so rund um Kierkegaard und Nietzsche, dass sie daraus, ja, in Nietzsches Fall die mögliche Lebensbejahung folgern, in Kierkegaards Fall aber auch eine radikale Kulturkritik.
Mhm.
Und das ist sicher zu einfach runtergebrochen, wenn man jetzt sagt, dass man darüber verzweifelt, dass man eben aus Geschichte nicht lernt. Aber das ist schon ein Punkt, der einen beschäftigen kann. Wenn man sich anguckt, wie viel es wiederholt wird. Und man hat längst verstanden, dass jede Wiederholung auch eine Aussage über Zukunft macht.
Ich habe jetzt schon Schmerzen, wenn du sprichst.
Ja, ja. Dann fragt man sich doch wirklich, also dieses Argument History Repeating und When Will We Ever Learn, oder?
Mhm. Ja, absolut. When Will We Ever Learn ist übrigens mein Beruhigungssong auf der Gitarre.
Aha.
Where Have All The Flowers Gone? Das beruhigt mich tatsächlich, das ist nämlich auch so eine wieder, es wird halt ein Kreislauf beschrieben, ein sehr trauriger Kreislauf, aber man beruhigt sich darin, dass es irgendwie sich einfach wiederholt, dass man wenig Handhabe hat, das irgendwie zu unterbrechen, so in irgendeiner Form, ne? Es muss jetzt nicht exakt das sein und es ist natürlich sehr binär und man kann sehr viel Kritik an diesem Lied, aber es ist ja ein Friedenssong eigentlich, ne? Der uns ein bisschen darauf hinweisen soll, dass man doch mit seinem Leben zwischen den beiden Blumenbeeten mehr anfangen kann, als sich in irgendwelchen Kriegen ermorden zu lassen. So, das ist meine Konklusion daraus. Und es sind vier Akkorde, die ich spielen kann. Das ist die andere Konklusion daraus.
Du kannst vier Akkorde spielen und Gedichte rezitieren, bitte. Das.
Ja, Knaller, ne?
Ja.
Und genau, aber was in dieser History Repeating Nummer liegt, ist dieser Wiedergang von längst zerlegten Ideologien den Leuten an. Das macht mich gerade unfassbar fertig. Ich möchte nicht sagen, dass ich schon wieder einen neuen Artikel über diesen Instagram-Account Ich bin Sophie Scholl geschrieben habe.
Doch, wenn es zum Thema passt, darfst du das, glaube ich, erzählen, oder?
Genau, ja, nee. Das war so eine ironische Kehrtwende. Doch, habe ich natürlich, habe ich gemacht, auch das eine Wiederholung, weil auch tatsächlich in der Reproduktion von Geschichte die Gefahr liegt, Dinge zu wiederholen, die wir längst dekodiert haben, von denen wir es längst besser wissen, weil wir versuchen, in der Zeit zu verbleiben.
Mhm.
Das ist die Kritik daran. Also das, ne, wenn man sagt, nein, wir wollen es darstellen, wie es damals war, und dann zum Beispiel einen gewissen Wissensstand, den wir heute haben, zu dem man dann sagt, das haben die damals nicht gewusst, obwohl auch das längst widerlegt ist. Aber wenn man das so darstellt, weil man es nicht belegen kann zum Beispiel, was gewusst wurde, dann ist das eine Reproduktion. Und dann wird etwas wiederholt, was im heutigen Kontext so nicht wiederholbar ist.
Ja, es ist so. Vor allen Dingen im engeren Sinne, wenn wir jetzt die Definition, wie wir sie anwenden, nämlich dass es rücklinks und vorlinks ist, dann ist es gar keine echte Wiederholung. Dann ist
ohnehin
es wirklich so eine
es ist
Art
ja Fiktion.
Reinszenierung von
genau.
etwas. Ne? Und dann sucht man sich Aspekte aus, die man irgendwie attraktiv findet und versucht, die nochmal neu aufs Tapet zu bringen.
Genau, aber der Versuch ist ja die Wiederholung, also etwas wieder in unsere Zeit zu holen, aber mit der Anmutung der Vergangenheit. Und das muss scheitern. Es muss deshalb scheitern, weil wir nämlich doch aus der Geschichte gelernt haben, einige, nicht alle.
Ja.
Und dieses Wissen muss man kontextualisieren. Man kann es nicht einfach nur darstellen. Es funktioniert nicht.
Ja, wobei das Ansinnen, etwas zu wiederholen, ist ja total legitim. Also wirklich zu sagen, wir haben in einem bestimmten Sinne gelernt, nämlich auch, dass Dinge verschütt gehen, die schon mal gut gedacht waren zum Beispiel. Und die können wir doch neu in unsere Zeit holen.
Ja, Werke von Frauen zum Beispiel.
Ja, sowas.
Die gehen in der Zeit ganz gerne verschütt.
Ja, so, und die jetzt wiederzuholen, auszugraben und zu sagen, dann lass sie uns mal kontextualisieren und verstehen, ist ja ein Ansinnen, das sehr gut ist. Der Punkt ist die Kontextualisierung, denke ich.
Genau, du würdest sie nicht neu herausgeben und sagen, so, das hat jetzt heute jemand geschrieben, 2021.
Ja.
Auch wenn man häufig das Gefühl hat, es könnte heute geschrieben worden sein, man merkt es dann so an einigen kleinen Dingen.
Ja,
ne?
Also es wäre ein Kunstprojekt, das mal zu tun. Das wiederhole ich tatsächlich oft, dass ich mich ja gerne bei Fachtagen und dergleichen schon mal aufgeregt habe, wenn jemand als neu etwas verkauft, von dem ich denke, Aristoteles? Was?
Hör mal, da steckt das Tod doch schon im Namen.
Und das ist natürlich total unfair von mir, weil ich mich dann intellektuell A überhöhe und weil es B natürlich, wenn es neu gedacht ist, auch neu ist, nur weil was Altes drinsteckt. Ich würde mir dann einfach wünschen, man würde sagen, im Übrigen gibt es diese Figur oder diese Idee dann doch schon eine Weile auf der Welt. Dann wäre ich auch schon beruhigt. Aber wenn man so tut, als habe man jetzt gerade tatsächlich das Rad erfunden, denke ich so, nee. Oder das Feuer. Schau, ich habe Feuer gemacht. Ja, danke.
Das ist schön. Ein schönes Feuer.
Leuchtet orange.
Und es ist heiß.
Eine Zeit lang wurde das aufstrebenden WissenschaftlerInnen tatsächlich auch nahegelegt, so vorzugehen. Also, dass man das nur im Neuen Dignität liegt und sie müssen da was Neues in Forschungsarbeit ist nur dann gut, wenn da ganz was Neues drinsteht. Und da habe ich mich innerlich immer gewehrt und gedacht, na, wenn ich was Altes finde, was so neu gedacht werden kann oder was auch nur der Kontextualisierung danach schreit oder sie wert scheint, dann reicht es vielleicht auch, dem einen Raum zu geben und ihn vielleicht neu zu geben, den Raum. Aber ich müsste jetzt nicht so tun, als sei das eine neue Idee an sich, aber das sind vielleicht einfach Nuancen. Das Paradox, was mich eben beschäftigt hat, ist, als du sagtest, beim Wo sind all die Blumen hin, mach dich fertig, dass es keine Möglichkeit der Unterbrechung dieses Kreislaufs gibt, gefühlt.
Genau, also in diesem Song, der fängt ja im Prinzip immer wieder, das ist ja ein Kreislauf, ne, der beschrieben wird im Sinne von Menschen werden es nicht lernen, sie werden immer wieder gegeneinander Krieg führen.
Da hat mich, ja, das frage ich mich jetzt, also der Theorie nach, ne, ich referiere jetzt ein bisschen Theorie, ist die Wiederholung eine Form von Verzögerung? Ich zitiere hier Andreas Dörpinghaus und Ina-Katharina Uphoff, die haben das entwickelt und das fand ich auch sehr plausibel. Aufruhend darauf wird eine eigene Bildungstheorie entwickelt, nämlich dass Bildung immer Verzögerung sei. Jedenfalls differenzieren sie drei Formen von Verzögerung und eine davon ist die Wiederholung. Und eigentlich ist das Argument, dass darin immer das Potenzial der Unterbrechung liegt.
Mhm.
Weil bei jeder Form von Verzögerung Reflexion am Werke ist. Wenn ich heraustrete aus dem unmittelbaren Tun, Denken, Wollen, Handeln und ein Verhältnis dazu gewinne, dann ist es ja Verzögerung. Und darin liegt natürlich auch die Chance, es anders zu machen und sei es nur ein bisschen anders zu machen. Und trotzdem, ja, die Menschheit führt immer weiter Kriege, sie tut es vielleicht anders. Wird die irgendwann lernen, dass das nicht so sinnvoll ist? Naja, sie wird sich vielleicht auslöschen.
Genau, das ist das Wahrscheinlichste. Also nach allem, was das ist, oder das ist gerade mein Gefühl, ja. Wir werden gar nicht dazu kommen, dass wir es lernen, weil wir es vorher einfach komplett verkacken.
Mein zauberhaftes Kind hat letztens gefragt, Mama, wenn wir alle tot sind, gehen dann die Dinos ins Museum und gucken Menschen an? Eigentlich schon ziemlich klug. Ich habe gesagt, das ist möglich, wer weiß.
Ja,
aber kleine dann werden sie sich ein
mit der Lupe.
Ja, genau. Da kommt so T-Rex 2.0 und guckt sich.
Durch so eine Mini-Lupe.
Und guckt sich Donald Trump an. In einem Gehege, wo man so auf den Knopf drücken kann und der macht dann Bewegungen und sagt was.
Ja, und so. Dann rennt der T-Rex schreiend.
Genau. Dafür habe ich Eintritt bezahlt.
Ja. Ja, zum Beispiel.
So viel zur Varianz in der Wiederholung. Aber tatsächlich ist das ja so, es gibt ja schon das, da liegt ja schon die kleine Chance drin, wenn es so eine Art Verzögerung und Verschiebung gibt, dass sich so ein Spalt auftut, anhand dessen man verstehen könnte, ach, es wäre jetzt mal ganz gut, ein bisschen zu variieren, zwar meinetwegen zu wiederholen und immer wieder Menschen werden immer wieder in Konflikt geraten, aber vielleicht können wir lernen, weiß ich nicht, die Kollateralschäden mal wirklich ins Denken einzubeziehen, wenn wir Konflikte führen oder sowas, aber ja.
Ja, ich überlege gerade, ob es dann tatsächlich es ist ein bisschen zynisch ausgedrückt, aber ich glaube, es ist im Angesicht dessen, was dann gerade passiert, also im Angesicht eines konkreten Konflikts, einer Krise, einer gewaltvollen Situation, ist das für mich, dass ich sage, es wird immer wieder passieren. Ich habe in dem Moment keine Handhabe, denn wenn es passiert ist, dann sind wir sozusagen schon in dieser Schleife drin. So, natürlich kann ich das irgendwann vorher besser machen. Das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist halt, wo ist der Punkt, wo du die Wiederholung unterbrechen kannst?
Ja, ich habe auch wirklich aber so eine romantische Vorstellung davon, das ist aber wirklich nur eine romantische Vorstellung, dass Menschen auf dem Schlachtfeld, die es ja nicht mehr geben wird bei der Form, wie wir Kriege führen, irgendwie ihre Waffen fallen lassen, weil sie in dem Moment checken, hey, was machen wir hier?
Ja, wobei, also ich muss tatsächlich da sehr an Afghanistan denken, da waren schon normale Waffen am Start.
Ja.
So, und das ist halt, also das war wirklich so schlimm, dass ich das mir oder an der Stelle ich vielleicht auch meine Trauer da reingießen
konnte.
Es sind
vielleicht zu wenige Momente. Ich glaube schon, dass diese Momente passieren. Mhm. Also diese Reflexionsmomente und das absolute Erschrecken darüber, was da jetzt gerade passiert. Nur ändert es jetzt dann erstmal nichts am weiteren Verlauf. Vielleicht ist es das, was einen so fertig machen kann.
Ja, und dass man sozusagen dieser Trauer irgendwie Ausdruck verleihen kann, eben in dieser Wiederholung des Liedes, dass man, weiß ich nicht. Wie gesagt, vielleicht ist das auch alles total albern, aber manchmal ist es mein Umgang damit, wenn ich beobachte, dass sich Situationen wiederholen, Gewalt wiederholt. Ich kann auch nicht genau sagen, woran das liegt, aber ich leide darunter, wenn ich das sehe und weil ich mich im Angesicht von solcher Gewalt auch so hilflos fühle.
Ja, das geht mir schon auch so. Ich versuche es dann immer mal so ressourcenorientiert. Das ist natürlich ätzend, das klingt auch zynisch, aber so ist es nicht gemeint. Ich versuche dann schon, mein Denken dahin zu lenken, dass es Veränderungen gibt, dass es nicht nur die Wiederkehr des ewig selben ist, sondern dass es auch Zugewinne gibt, Reflexionszugewinne und ja, so ein zumindest imaginiertes Fortschreiten von Humanismus in manchen Feldern. Mit schlimmen Rückfällen in anderen.
Ja.
Ja, ja.
Ich könnte jetzt auch schon mit dem nächsten Beispiel, ich möchte
hier
die Stimmung nicht versauen.
Ja, ich habe die auch alle im Kopf, ich verdränge die nur gerade ganz gut. Ja, weil wenn ich mich davon zu sehr kriegen lasse, dann sehe ich überhaupt kein Unterbrechungs- und Reflexionspotenzial mehr in der Wiederholung. Es ist aber da drin. Also ich finde die Theorie schon stark und ich glaube auch, dass man sie in der Praxis erhärten und auffinden und sicher auch korrigieren kann. Aber
auch vielleicht darauf pochen muss, ne?
Ja, genau.
Einfach.
Ja, und selber auch mit dem Handeln so anfangen muss. Und sei es im Kleinen oder ja, Reflexion einfordern, Verzögerung einfordern, auch im politischen Sinne. Ich finde auch, es ist ein genuin politischer Begriff. Bei Dörpinghaus-Uphoff werden als Verzögerung drei Formen genannt, neben dem Wiederholen auch das Warten und die Pause. Und die sagen, das Pausieren ist insbesondere auch politisch. Also mal eine Entscheidung auszusetzen eine Zeit lang und erstmal so eine Art Moratorium zu haben und wirklich drüber zu sprechen, bevor man dann entscheidet. Also Pause ist ja auch nicht nur Pausetaste drücken und es passiert nichts, sondern innerhalb des Pausierens passiert ja ganz viel. Und auch beim Warten, natürlich empfinden wir das jetzt erstmal, wie ich es eben gesagt habe, nämlich als Verstreichen ungenutzter Zeit. Aber das ist mindestens auch eine ästhetische oder auch politische Praxis. Also sich zu üben, darin zu seinen Sinnen zu kommen, das funktioniert im Warten ganz gut. Oder auch
bei mir ist es eher nicht so, dann werde ich ungeduldiger, da werden die Sinne wieder rappeliger,
ja,
verrappelter.
Ja, Das hatten wir, glaube ich, schon mal mit der Langeweile diskutiert. Ja, richtig. Es kommt drauf an, wie man das übt, also ob man das lange aushalten kann oder nicht und auch natürlich, wie begabt man ist und wie man selbst so eingerichtet ist.
Reichen 5 Sekunden?
Ja, genau. 5 sehr lange Weltsekunden, meine Liebe. Beim Warten fand ich auch schön den Hinweis darauf, dass wir das ja nur noch mit verstreichender Zeit assoziieren. Das ist aber also mindestens historisch und auch etymologisch die Verquickung zum Schauen immer auch gab, von widere Warten, nämlich als Erwarten. Mhm. Also zwar schon warten und Zeit verstreichen lassen, aber wissen, dass da etwas kommt und es von Weitem auch schon kommen sehen. Daher kommt noch so Sternwarte und Wegwarte.
Oh, jetzt finde ich das Wort Sternwarte plötzlich sehr schön.
Das ist toll, oder?
Ja.
Dass wir darauf warten, dass dieses Licht auf unsere Augen fällt und schon wissen, dass das ja nicht mehr, also das ist jetzt dann noch das Licht, aber nicht der tatsächliche Stern oder
das,
so.
Das finde ich so geil, dass Menschen glauben, sie können aus den Sternen die Zukunft lesen, dabei gucken wir in die Vergangenheit.
Ja, viel Erfolg, das will, oder? Kann man machen. Ich meine, man kann so alles Mögliche machen. Ich fände den Kaffeesatz jetzt naheliegender. Ich habe es heute irgendwie mit Kaffee.
Ist es ein Freud?
Vielleicht. Sterne genieße ich einfach gerne ästhetisch und fühle mich dann so klein. So wahnsinnig klein.
Wobei man sie in Köln nicht so schön sehen kann. Ich erinnere mich an so eine Nacht am Starnberger See. Mhm. Da war schon viel Sterne.
Ja, man muss aber nicht weit. Reicht halt ein bisschen in die Eifel, wo die Lichtverschmutzung nicht ganz so schlimm ist. Dann kann man schon ordentlich auch.
Aber da, wo ich war, waren immer viele Bäume im Weg.
Bäume?
Bäume.
Musst du draufklettern. Was?
Was? In der Wipfel.
Da muss man auch mal was tun für die Erwartung der
Auf
Sterne.
Jeden Fall.
Ja, also wenn man das als eine Praxis und eine Übung askesismäßig in sein Leben lässt, das Warten und Erwarten, dann kann das wohl schon sein, dass sich diese Gerichtetheit von Zeit ein Stück weit verliert. Dass man von dem ständigen Getriebensein der Linearität mal so raustritt und das Zyklische empfindet, da kann man auch depressiv von werden. Also es ist jetzt keine Anleitung für ein glücklicheres Leben, aber für ein anderes halt. Für anderes
Schöner
Unglück.
Schöner Depressiv mit Rita Molzberger.
Genau. Kein Glück, aber anderes Unglück. Nun ja. Man kann es ja variieren.
Warum nicht? Ja.
In der Wiederholung.
Ja.
Ich werde auch immer wieder unglücklich. Immer und immer und immer wieder. Aber jedes Mal neu. Jedes Mal auch so grundstürzend. Jedes Mal ist es existenziell.
Das stimmt. Toll. 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 Das ist immer die gleiche Erfahrung, aber mit unterschiedlichen Flugerfahrungen.
Ja, genau. Dauert dann auch unterschiedlich lang, bis man aus dem Loch wieder rausgekrabbelt ist. Dann ist es auch nicht ganz dasselbe Loch. Es ist manchmal schwärzer und manchmal nur sehr dunkel Anthrazit. Schwierig. Ach, ja. Jedenfalls ist dieses Warten können, glaube ich, schon eine Praxis, die man ins Leben holen kann. Und wie gesagt, die zweite Form, die Pause, ist ja im Prinzip, also das sagen jetzt da Pinkhaus Uphoff, würde ich auch so sehen, so eine Art domestiziertes Warten, weil das Warten so gerne mal so an den Rändern zerfasert. Man weiß gar nicht, wie lange man warten muss und so. Pause ist meistens ja definiert, also man weiß, dass man nicht so lange pausiert. Meistens ist sie sogar mit Blick auf die Uhr definiert, also ist es so ein bisschen handhabbarer für die meisten, aber auch das einzuüben hat Konsequenzen für Welt. Und Wiederholung als eine Form dieser Art Verzögerung zu sehen, das bringt mir schon was gedanklich, weil ich hätte es vorher nicht so sortiert, also ich hätte gesagt, ja, Warten und Pause, klar, sind Formen von Verzögerung. Bei Wiederholung wäre ich nicht unmittelbar drauf gekommen, dass es eine Form von Verzögerung ist. Ich hätte es irgendwo anders hin sortiert. Aber so, wie es da erklärt ist, ergibt es Sinn, finde ich. Das,
mich erinnert das alles total an Musiktheorie.
Mhm.
Ich habe die ganze Zeit so Musiktheorie.
Ja.
Ich habe ihn nicht gelesen, ich schwöre.
Na toll, wofür schicke ich den denn? Aber ja klar, das habe ich mich auch gefragt. Generalpause zum Beispiel. Oder es gibt ja dieses Stück, wo, wie viele Minuten? 4 Minuten? 11? Ah, muss ich nachgucken. Nichts passiert. Jetzt verrät man dann, ja, ich rede nicht länger drüber. Aber es hat mit Musik ganz viel zu tun. Also Pause.
Können wir das verlinken,
ja.
Das Stück? Okay.
Ja.
Dann tun wir das. Dann
das ist John Cage und einige werden das auch kennen.
Ich kenne es nicht.
Okay.
Oh, jetzt muss ich darauf warten.
Ja, du kannst es aber erwarten.
Ja, und dann frage ich mich, ob ich es dann wiederhole.
Ja, möglich.
Oh, krass, es tut mir leid, ich habe gerade schon wieder so ein Erdmännchen-Gedanken.
Und los.
über diese Dinge.
Ohne Maus.
Naja, diese Dinge, die man nicht wiederholen kann. Diesen Film From Dusk Till Dawn. Langsam.
Muss ich immer lachen?
Ja, ich auch. Aber diese unerwartete.
Ja.
Wendung, dieser unerwartete Plot-Twist, ja. Das Gefühl, das man dabei hat oder das ich dabei hatte, werde ich nie wieder, das lässt sich nicht wiederholen. Es gibt so, es gibt so eine Anmutung davon oder so, aber du kannst es nicht, du kannst diesen Film nur einmal zum ersten Mal sehen und das lässt sich.
Und jemand sagt, der ist tot.
Ja, und so, also es sind diese, es gibt so Momente, die lassen sich auch in der Wiederholung nicht wiederholen.
Ja.
Also die hast du wirklich, die sind einmalig.
Ja, und es ist, glaube ich,
wenn man
so,
das
weil
man
das
schon
so ein,
vorher wüsste.
Weil das so ein leibliches Widerfahren ist, weil das ja eben nicht nur reines Denken ist und was man reproduzieren könnte und weil es auch nicht neutral ist, wir bewerten das ja. Also wenn sowas Unerwartetes kommt, sind Menschen aufgeregt in irgendeinem Sinne. Das macht sich Werbung ja zu Nutzen zum Beispiel, dass es Aufmerksamkeit erhöht, wenn was unerwartet
kommt. Man kann sich auch nie wieder zum ersten Mal verlieben.
Ja.
Stille.
So, meine Gedanken machen kurz Pause. Wo waren wir? Bei Pause und Wiederholung in der
das,
Musik.
Das, was wir nicht wiederholen können. Entschuldigung,
ja,
ich bin da abgeschwiffen.
Ja, nichts kannst du wiederholen im engeren Sinne und dabei dann aber alles. Das ist ja das Spannende daran, finde ich. Also du kannst es nicht wieder zum ersten Mal tun, aber selbst in deinem 111. Tun wird etwas Neues dran sein.
Ich möchte mich nicht 111 Mal verlieben. Das ist voll stressig, da kriegt man Herzklabaster.
Dann mach halt 11. Das ist ja hier in Köln mit den Jungfrauen. Mal sagen, ob das jetzt 11 oder 11.000 waren. 11. Ist egal. Ne? Aber 11 Mal verlieben kann man schaffen im Leben. Du musst halt bereit sein. Auch ungewöhnliche Dinge.
Ja, wir machen jetzt Menschen. Hier Feierabend mit diesem Ratgeber-Gelaber.
Ja, schon gut. Aber es ist ja selbst am, das stimmt doch, am 11. Verlieben ist ja auch noch was.
Ja.
Was irgendwie das erste Mal ist.
Ja, zumindest in die Person möglicherweise, das erste Mal verliebt.
Ja, möglicherweise. Aber auch als diejenige, die man dann ist, wieder verliebt.
Ja.
Wenn ich mich mit, weiß ich nicht, 75 so es denn soweit kommt, verliebe. Dann ist das bestimmt anders als mit 15.
Ja, okay, dann warte ich.
Ja,
bis 75.
Ich hatte dieses Gefühl zum Beispiel immer, wenn jemand zum Probetraining kam im Boxclub. Ich war so neidisch und so nostalgisch dabei. Also nee, nicht nur neidisch ist eigentlich falsch. Ich war so ein bisschen, ja, wirklich mehr nostalgisch. Ich wäre auch so gern zum ersten Mal hier, weil das so großartig war. Man kann ja auch verliebt sein in Dinge oder
absolut.
Sowas. Und das kommt nicht wieder und trotzdem ist auch das nach 10 Jahren das Training noch ganz toll und immer wieder neu. Und das ist schon spannend, finde ich.
Obwohl sich da immer wieder die gleichen Typen vermöppt.
Nein. Im Moment gönne ich mir ja eine Generalpause, um beim musiktheoretischen Kontext zu bleiben. Ja, also diese unmerklichen, stillen Veränderungen, die sich dabei doch die ganze Zeit vollziehen und auf die man aufmerksam werden kann, die finde ich wirklich hochspannend an der Wiederholung. Und eine Sache liegt noch dran, an der ich noch so knapse. Irgendwie ist so ein bisschen Platon mit dabei, mit der Anamnesislehre, weil eine Form von Wiedererinnerung da mitgedacht ist bei Wiederholung.
Mhm.
Also es gehört, wenn nicht das tatsächliche Phänomen, dann zumindest das Gefühl dazu, das alles schon mal erlebt, gemacht, gedacht, gewollt zu haben.
Mhm.
Und bei Platon ist es so, dass er davon ausgeht, die Seele hat alles schon mal geschaut, bevor sie zur Welt kam und kann sich also wieder erinnern. Das heißt, alles, was wir lernen, ist im Prinzip nur Wiedererinnerung. Und das heißt, dass LehrerInnen im Prinzip nur erwecken müssen, was alles schon da ist und eben nicht Tabula Rasa und was Neues draufschreiben.
Mhm.
Wahrscheinlich ist es eher so eine Mischform von beidem. Aber dieser Gedanke, dass schon ganz viel da ist, an das ich nur immer wieder neu anknüpfe, der macht ja was mit einem, finde ich. Also ja, man fragt sich dann, was schon so alles da ist und woran man so anknüpft und was davon tatsächlich reflexiv einzuholen ist.
Nee, das ist ja Gegenstand der Traumaforschung, ne?
Ja.
Also blöderweise nur der Traumaforschung, weil man könnte es ja auch mal in anderen Kontexten untersuchen, mhm, was da ist, ne? Oder was sich da familiär weiter, mhm, vermittelt. Oder ich meine, wie geht, ne, diese Reproduktion, ja, ist ja auch eine Form von Wiederholung. Ja.
Du hast bei dem Thema auch gesagt, du wolltest mal über Epigenetik sprechen. Habe ich gesagt, da kann ich nichts zu sagen, musst du reden. Los geht's.
Naja, so richtig viel dazu kann ich auch nicht sagen, weil ich nicht so firm darin bin. Es gibt ja immer noch Kritik an der Epigenetik, weil man das nicht so richtig 100% nachweisen kann, weil eben nicht so nachgewiesen ist, ist es Vererbung oder Umwelt? Mhm. Ne? Also sind zum Beispiel, wenn ich jetzt von meiner persönlichen Geschichte spreche, kann man das bei mir an den Genen feststellen, weil ich eben mit jemandem, der schwer traumatisiert war, aufgewachsen bin? Also war das die, mhm, Prägung im Aufwachsen, mhm, oder ist es wirklich vererbt? Also ist es von null auf da? Also ist es wirklich mir in die Gene geschrieben von vornherein? Und das, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie gut das untersucht ist. Es lässt sich auch sehr schwer untersuchen. Es gibt auch Kritik an der Epigenetik. Wenn das vorherbestimmt ist, könnte man das ja ausschalten wollen und so. Also, mhm, da gibt es ja auch
normative, ja, ethische Überlegungen.
Mhm. Genau, richtig so. Und das ist halt die Frage, ob man das macht. Aber es ist ja schon so, dass sich etwas einschreibt. Mhm. Ne? Und das sind zumindest …
Ja, selbst wenn es sozialisiert ist, ist es ja irgendwie eingeschrieben.
Genau,
ja,
eben. Also, ne, was sich da wie einschreibt und warum … Und das ist natürlich eine Form von, wobei ich nicht Wiederholung sagen würde. Ich würde es, glaube ich, Widerhall nennen.
Mhm.
Also, weil es widerhallt oder, ne, in diesem neuen Kontext auch.
Ja, darf
also
man in dem Fall mal Widerhall mit IE schreiben, wo ich mich sonst schrecklich aufregen würde?
Ja. Mhm. Ja, würde ich machen.
Okay.
Weil es ist nicht zwingend Resonanz. Mhm. Also, es ist nicht dieses, ne, Widerhall mit I, diese Resonanz, sondern weil es wieder halt, es ist aber nicht die reine Wiederholung,
mhm,
weil es eben im neuen, also der neue Mensch hat ja einen neuen Kontext, weil sich ja zwei zusammensetzen irgendwie,
mhm,
ne, die beide irgendwie ihre Gene da reinschreiben und dann gehen, glaube ich, auch welche verloren im Zweifel. Das wäre ja sonst echt, dann wär die Festplatte so was von voll.
Ja. Das ist für die menschliche Ausstattung nicht voll. Nee.
Stell dir mal vor, ich würde mich auch noch an meinen T-Rex-Dasein erinnern. Vielleicht war ich nie ein T-Rex. Wissen wir das? Das würde ich ja jetzt, ich würde das so gerne wissen.
An dieses Urzeitwissen ranzukommen.
Ja, war ich mal ein T-Rex?
Möglich.
Möglicherweise. Möglicherweise sprechen wir hier als zwei T-Rexinnen.
Ich war sicher nur ein Mineral. Etwas Harmloses, das verharrend irgendwo liegt.
Ein Bärtierchen, die sind ganz niedlich.
Dafür bewege ich mich jetzt auf meinem einem Quadratkilometer doch recht erfolgreich. Nee, aber du hattest ja so anekdotisch erzählt, ich weiß nicht, willst du, sonst müssen wir das rausschneiden?
Nein.
Du hattest ja erzählt, dass du schneller oder fühltest, dass du schneller alarmiert bist bei möglichen Situationen. Was war es, Rauch? Du warst mit dem Pferd unterwegs und hast sofort irgendwie verstanden.
Ach so, genau, das stimmt. Ich hatte eine Explosion gesehen,
mhm,
und zwar in Leverkusen. Die war vor zwei Monaten oder so. Da werden einige mitbekommen haben, weil das tatsächlich überregional in den Nachrichten war, da ist ein Chemiewerk explodiert, da sind mehrere Menschen bei auch gestorben. Und zum einen habe ich diesen Feuerball gesehen am Horizont und hatte nur kurz den Gedanken, also ich hatte zum einen eine Zeitverzögerung, weil so lange steht so ein Feuerball nicht in der Luft, das geht recht schnell eigentlich. Ich hatte aber Zeit für relativ viele Gedanken und habe dann gedacht, warum steht die Sonne so tief, weil dafür war es schon zu spät.
Mhm.
Und habe dann sofort angefangen zu zählen, um zu wissen, okay, jetzt da ist was explodiert, wie weit ist das weg, wie viel Zeit habe ich, um mich in Sicherheit zu bringen, das war der erste Gedanke. Oder wie weit ist das weg, muss ich mich jetzt in Sicherheit bringen, in Erwartung einer Druckwelle zum Beispiel, weil dann hätte ich mich auf den Boden geworfen.
Mhm.
Und das waren so die ersten Gedanken, die ich hatte. Und ich habe ja selber eine solche Situation, in der irgendwas explodiert, nie erlebt. Also ich kenne das nicht. So, jetzt hat man das in Filmen gesehen und so, das kann natürlich auch alles sein. Auf der anderen Seite komme ich von einem Menschen, der eben einen Krieg erlebt hat und der den überlebt hat und Überlebensstrategien entwickelt hat dadurch. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist das eine natürliche Reaktion auf eine Gefahr?
Mhm.
Oder ist da tatsächlich irgendwas, was dann über das Vererben, das kann man nicht, das ist anekdotisch evident. Ich habe mir nur die Frage gestellt, warum ich in dem Moment so rational reagiert habe und auch in einer Weise, ich habe da nicht aktiv drüber nachgedacht. Das sind die ersten drei Gedanken, die ich hatte. Mhm. Also wie weit ist das weg und kommt eine Druckwelle, muss ich mich in Sicherheit bringen.
Mhm. Ja, kann natürlich auch geschultes Wahrnehmen und geschultes Denken sein, weil du dich damit schon viel auseinandergesetzt hast, mit der Thematik auseinandergesetzt hast, wo andere das vielleicht nicht getan haben. Mir ist komplett unverständlich, wie meistens ganze Tierpopulationen das schaffen, vor einem Großbrand den Wald zu verlassen oder vor einem Erdbeben sich irgendwo verkriechen. Die spüren ja auch was dann so kommt.
Nee, oder einfach den Weg wissen, zurück zu ihren Laichgebieten, ne, zurück zu ihren Brutgebieten. Das ist ja im Prinzip
das
auch.
Das darf man, glaube ich, alles geheimnisvoll finden. Auch, und man darf das entzaubern wollen. Das geht bestimmt auch, das zu entzaubern. Ich finde es trotzdem ganz zauberhaft. Und das ist auch so ein Fall. Das ist natürlich nicht so ein schöner Moment, ne?
Ich wäre auch lieber zurück zu meinem Brutgebiet geflogen.
Ja, hast du eins? Die Nora leicht gerne mal irgendwo ab. Könnte das bitte jemand befruchten, damit mehr kleine Noras aus Fischeiern springen? Aus T-Rex-Eiern.
Genau. Lass uns kleine T-Rexe machen.
Das ist ein fortgeschrittener Abend. Ja. Eigentlich waren wir bei Musik. Das war, glaube ich, das letzte Thema, das wir noch ansprechen wollten.
Sinnvollerweise irgendwie eingebracht hatten.
Ja, genau. Der Rest war Anekdote.
Außerdem müssen wir, wo du am Anfang gesagt hast, wir sind in der Mitte eingestiegen, bin ich ja doch noch interessiert, was denn jetzt eigentlich der Anfang gewesen wäre.
Ach so, der theoretische Anfang wäre natürlich gewesen, sich mal zu fragen, wo die so vorkommt, wie man das hätte einkreisen können, das Themengebiet, für welche Wissenschaften Wiederholung überhaupt ein Thema ist, für Geschichte natürlich, dann aber auch für Literaturwissenschaft, also dieses Motiv der Wiederholung in der Literatur, da findet man relativ viel drüber, wenn man recherchiert. In der russischen Literatur habe ich was gefunden, aber auch viel in der deutschen Literatur. Und in der Dichtung ist es ein Thema mit der Wiederholung, einfach als Prinzip.
Und der Brechung eben dieser.
Genau. In der Musik genauso. Da müssen wir vielleicht gar nicht lang drüber sprechen. Das sollen musiktheoretisch bewanderte Menschen machen. Aber dass da Pausieren und Wiederholen was Besonderes ist und immer auch Varianten anbietet und nicht die reine Wiederholung möglich ist, das liegt ziemlich klar auf der Hand.
Das ist ja das Phänomen der Interpretation, ne? In der Wiederholung das Neue zu finden und zu schaffen.
Ja, genau. Und dann das auch zu hören, obwohl es manchmal noch ganz anders ist, sondern ist es aber das Gleiche. Das finde ich total spannend. Also
Remixen zum Beispiel.
Im Feld der Musik ist das ein Riesenthema, aber auch in der Architektur und in der Bildungstheorie. Also wie gesagt, die Verzögerung könnte man als Moment von Bildung überhaupt verstehen, wenn man sagt, jedes Bildungsmoment und jeder Bildungsmoment, beides ist geprägt von einer gewissen Verzögerung, die durch Reflexion erst entsteht. Und innerhalb der Philosophie, das wäre mein Eingang gewesen, glaube ich, gibt es das Phänomen der Wiederholung in der Philosophie, also sich das Phänomen anzugucken und es philosophisch anzugucken. Es gibt aber auch die Wiederholung der Philosophie als Thema. Und darüber haben wir ja gesprochen. Also wenn sich so Kierkegaard und Nietzsche fragen, ist das nicht alles die Wiederkehr des Immergleichen? Und tun wir nicht so, als würden wir ständig was neu erfinden. Dabei ist die indische Philosophie schon vor tausenden Jahren so weit gewesen. Zum Beispiel, dann hätten wir da das Thema Wiederholung der Philosophie.
Ja, und im Zweifel machen wir aber in der Wiederholung dann auch die Verfeinerung, ne? Die Ausdifferenzierung, die Abzweigungen.
Ja, und auch Verflachung kann natürlich auch sein, dass man zwar was wiederholt, aber gerade die Verästelungen irgendwie nicht mehr mitnimmt. Man macht auf jeden Fall eine neue Kontextualisierung. Mhm. Und das war ja auch dein Punkt, dass man das eben machen muss. Und wenn das nicht passiert und man nur versucht, was alles irgendwie heute so hinzuknallen und zu sagen, da ist es und es ist jetzt neu betrachtbar. Ja, ist es, aber es wäre dann schon gut, eben die Kontexte auch mitzudenken und auch mit aufzuwerfen.
Ich habe nur noch eins, was mir eingefallen ist, dass nämlich Wiederholung dann wirklich fies wird, wenn es Monotonie wird. Mhm. Also ich musste so an den großen Diktator denken, an den Film mit Charlie Chaplin, wo es dann in die Fabrik geht, Industrialisierung, ne, eintönige Arbeit, also wo dann wirklich die Wiederholung unter Ausschluss sozusagen einer geistigen Mitwirkung dann auch wirklich schädlich ist.
Das hatten wir, glaube ich, auch bei Langeweile schon mal besprochen, dass das wirklich eine Form ist, die so viel Lebenssinn raubt. Mhm. Da kann man eigentlich nicht mehr davon sprechen, dass da dieses Moment der Verzögerung drin aktiv wäre. Und dann würde man es auch Monotonie vielleicht besser nennen als Wiederholung. Jetzt definitorisch, wenn wir so sprechen, wie wir jetzt sprechen. Aber es ist natürlich eine Form von Wiederholung eigentlich, genau. Die streng genommenste.
Ja, und Homogenisierung streng zum Beispiel genommen. Ist ja auch eine Form von Wiederholung. Ja, ne? Wiederholung in der Kleidung, also da, wo Homogenität angestrebt wird.
Ja,
ne? Durch Wiederholung. Durch
Gleichheitswünschen, ja, Gleichheitsdenken ist natürlich auch immer der Versuch, gerade dieses widerständige Moment in der Wiederholung platt zu machen. Und es nicht in Geltung zu bringen, dass es neue Kontexte gibt und dass es vielleicht eine Form von Unterbrechung sein kann, sondern so zu tun, als könne man tausendmal in denselben Fluss steigen. Ja.
Genau, und das wird halt dann äußerlich sichtbar gemacht und ich glaube, dass das durchaus sehr zermürben kann. Also, dass das wirklich auch ein Moment der Brechung hat für die Menschen, die sich darin befinden.
Ja, absolut. Also, wir hatten ja jetzt geltend gemacht, dass es zwei Seiten hat, nämlich die individuelle und die kollektive. Und wo die nicht miteinander in Dialog gebracht werden und es so einen Spalt gibt, über den sich das Individuum und das Kollektiv irgendwie verständigen, sondern wo das so in eins geschoben wird und das Individuum nur noch Teil von Kollektiv ist, da wird es dann schon schwierig. Nicht nur moralisch schwierig, sondern auch theoretisch schwierig. Das hat dann eben nicht mehr diese beiden Seiten. Und es übt eine Faszination aus, wenn man das erlebt, glaube ich. Also ich denke so an große Truppen, die aufmarschieren und so durcheinander gehen. Ich weiß nicht, ob das schon mal…
Ja, ja, so Paraden so, und… Ja, ne, genau. Oder wie das auch in Korea
und
gemacht,
es,
Nordkorea.
Und es passt auf die Millisekunde genau und du siehst keinen Unterschied. Aber auch, weil nicht rangezoomt wird, wenn du näher dran wärst, würdest du selbstverständlich Unterschiede sehen. Und da ist schon was dran, was einen fasziniert, aber es gruselt einen auch so ein bisschen. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass hier Individuum und Kollektiv eben nicht im Dialog sind. Und dass es ja dieses Moment der Verzögerung und Unterbrechung eben nicht hat.
Ja, oder zumindest nicht erkennbar ist, ne? In der Masse. So, und
oder nicht da sein soll, dass man so postuliert, dass das versucht wird zu eliminieren. Und das ist immer potenziell faschistoid, wenn man versucht, Unterschiede wegzueliminieren.
Ja, aber das war mir noch wichtig, weil sonst, wenn man das nicht mit anspricht, finde ich, kann Wiederholung auch etwas sehr Zynisches bekommen,
ja,
wenn man das so betrachtet und sagt, naja, in der Wiederholung liegt auch immer die Chance, etwas Neues zu entdecken und du guckst halt eben auf Kollektive, die in einer gezwungenen Wiederholung leben durch Monotonie und Gleichmachung und so, was ja dann… wo Wiederholung einfach ein großer Teil ist, eben auch, ne? Das eine ist Tracht, das andere sind Uniformen. Da finde ich schon auch nochmal einen anderen Blick auf Wiederholung wichtig, weil das auch lebensprägend war für viele Menschen.
Klar.
Ne? In bestimmten, also gerade so in da, wo wirklich Fließbandarbeit zum Beispiel gemacht wird, da ist es, glaube ich, essentiell zu sagen, okay, wenn Wiederholung zu Monotonie wird und wir eben nicht wieder etwas erfahrbar Neues darin haben oder uns, weil wir individuell so begabt sind, das irgendwie schönreden können, dann haben wir einfach ein Problem.
Ja, das ist Menschen nicht gemäß. Ich hoffe, dass das
so
vielleicht deutlich geworden ist. Ja.
Genau. Das wollen wir gar nicht. Also wir wollen natürlich Verlässlichkeit, aber wir wollen, glaube ich, nicht immer die exakt gleiche Wiederholung.
Nee, der Charme liegt nur darin, wenn auch Varianz dabei ist. Also man muss es in einem Spannungsverhältnis denken. Das absolut immer Neue ohne jegliche Monotonie wäre für Menschen, glaube ich, der totale Terror. Das ist ja gerade, wenn sich von Tag zu Tag alles verändert, in so Umbruchssituationen, ja, im Bürgerkrieg oder Ähnlichem, wo es keine Verlässlichkeiten gibt, das ist auch nicht menschengemäß. Und die totale Wiederholung im Sinne der Monotonie, in der eben keine Neuheiten sein können und keine Varianzen möglich sind, auch das ist nicht menschengemäß. Ja.
Wie immer sind es die Extreme dann an beiden Enden, ne?
Ja, genau.
Deswegen braucht es, glaube ich, genau an der Stelle in der Wiederholung immer die Möglichkeit der individuellen Ausführbarkeit und auch der Wahl. Also, dass ich in irgendeiner Form wählen kann, was ich wiederholen möchte und was eben nicht. Und da muss dann ein Bewusstsein für geschaffen sein. Und da wären wir dann bei Nietzsches Frage, ne? Will ich das zum 111. Mal machen?
Ja, Bewusstsein und auch die Möglichkeitsräume. Menschen müssen die Möglichkeiten bekommen, also die Bedingungen dafür haben, das zu entscheiden. Ja.
Ja, das ist tatsächlich auch ein Privileg, das individuell entscheiden zu können, weil es eben möglich ist.
Ja.
Ach, das ist aber auch wirklich umfangreich.
Müssen wir nun mal wiederholen.
Ja. Ihr könntet euch noch mal anhören und selbst dann, das finde ich auch immer spannend, gerade wenn ich so Hörbücher höre zum Einschlafen oder so, die wiederhole ich ja wirklich sehr oft und die sind ja, also die sind ja einmal aufgenommen, ne? Die klingen ja dann immer gleich, ja. Ich werde aber immer an unterschiedlichen Stellen aufmerksam und dann höre ich plötzlich Dinge, die ich vorher gar nicht wahrgenommen habe und denke so, krass, sehr witzig.
Ich höre seit 20 Jahren dasselbe, mir brauchst du nichts erzählen. Ich habe aber immer noch nicht verstanden, wirklich nicht. Ich habe sogar nachgelesen, ich habe es immer noch nicht verstanden. Und es ist nur der Hexer von Edgar Allan Poe. Es ist gar nicht so. Es ist gar nicht so schlimm. Nee, von Edgar Wallace, was rede ich denn da? Ich verstehe es nicht.
Und weil deswegen hörst du es seit 20 Jahren?
Nee, weil ich schon nach den ersten zwei Sätzen, die ich fehlerfrei wiederholen kann, einschlafe, dann aber irgendwann wieder aufwache und dann an unterschiedlichen Stellen aufwache. Und das verknüpft sich zu einem derart irren Mosaik in meinem Kopf, dass ich die Lösung niemals werde verstehen können. Ich weiß schon, was theoretisch die Lösung ist, das habe ich nachgelesen, aber es kompiliert sich in meinem Kopf einfach nur irres Zeug zusammen. Aber Ellen Wembury öffnete die Eingangstür persönlich und das ist ja irgendwie auch schön so.
Sehr schön. Haben wir jetzt eigentlich ein Fazit gezogen?
Ja, schon. Ich glaube schon, also ohne die Menschen jetzt langweilen zu wollen, aber wir haben über die einerseits…
Wir können ja was Neues entdecken.
Über die individuelle und kollektive Seite bei beidem gesprochen, also dass Wiederholung ein Thema sein muss für das Individuum, aber auch für Gesellschaft und dass die Dignität darin liegt, dass da ein Bruch dazwischen ist, dass es nicht so in eins geht. Wir haben über drei unterschiedliche Formen von Verzögerung gesprochen, von denen die Wiederholung nur eine ist und das Warten und die Pause zwei weitere, die man durchaus qualifizieren könnte als mindestens ästhetische Praxis, wenn nicht auch politisches Tun. Mhm. Wir haben über das Thema der Philosophie als ewige Wiederkunft desgleichen gesprochen. Das wäre dann Wiederholung der Philosophie als Thema. Es gibt aber natürlich auch das Phänomen der Wiederholung in der Philosophie. Also das kann man sich genauer angucken und das gibt es eben dann auch nicht nur in der Philosophie, sondern auch in der Literaturwissenschaft, in der Dichtung, Architektur,
Naturwissenschaften
Musik.
Übrigens sind ja auf natürlich die Wiederholung angewiesen.
Ja klar, ein Experiment muss wiederholbar sein und es müssen ähnliche Bedingungen, die können aber auch nie ganz gleich und so. Ja, ja, stimmt, das haben wir noch total ausgespart. Mhm.
Ich hatte es im Kopf, aber dann waren wir irgendwie abgeschwiffen.
Ja, wie ist das passiert? Wir hatten noch über einen Punkt gesprochen, was Fazit angeht, nämlich über die Problematik mit dem History Repeating und wann werden wir daraus lernen. Also, dass es auch ein Privileg ist, wenn man daraus lernen kann, dass in der totalen Monotonie genauso Terrorpotenzial liegt wie in der totalen Vereinzelung und dass wir irgendwie darauf hoffen, dass dieses widerständige Moment von Wiederholung auch bedeutet, dass man in gewissem Sinne aus Geschichte dann doch lernen kann.
Das wäre zumindest sehr, sehr schön und wünschenswert für die Menschen und die Menschheit. Dann könnten wir uns nämlich den wichtigen Problemen zuwenden.
Ja.
Verhinderung weiterer Klimaerwärmung.
Bevor uns die Dinos im Museum angucken.
Genau. Hm? Mit einer Lupe. Ich freue mich darauf. Vielleicht bin ich dann wieder ein T-Rex.
Möglich.
Oh Rita, wir gehen dann zusammen ins Museum.
Wenn du das Mineral mitnimmst.
Ja, ich stecke es in meine Hosentasche. Möglicherweise habe ich aber keine Hosen
doch,
an.
Doch, die neuen Dinos haben Hosentaschen.
Ja?
Im Gefieder. Die haben auch Gefieder.
Okay. In meine Federboa stecke ich es
Dino
dann.
Dino 2.0.
So, bevor das hier weiter noch fantasievoller wird, hat Rita für den Boden der Tatsachen, eurer Tatsachen und euren Boden, noch eine Literaturliste.
Ich weiß gar nicht, ob ich alles tatsächlich zitiert habe, aber es ist alles lesenswert zum Thema. Also zitiert habe ich auf jeden Fall Andreas Dörpinghaus und Ina-Katharina Uphoff, Die Abschaffung der Zeit. Da ist es ein Kapitel, das sich mit der Verzögerung besonders befasst. Sabine Schmidt-Lauf hat Zeit und Bildung geschrieben, Annäherung an eine zeittheoretische Grundlegung. Byung-Chul Han, Duft der Zeit, da geht es so um die Atomisierung von Zeit, wenn die Zeitspannung verloren geht und man eigentlich eben nicht mehr im engeren Sinne von Wiederholung sprechen kann und was das mit Menschen macht. Benigna Gerisch und Vera King haben ein Herausgeberband vorgelegt zu Zeitgewinn und Selbstverlust. Mhm. Auch ganz spannend. Mhm. Und die Musik kann man nachlesen. Es ist ein altes Bändchen, aber es lohnt, finde ich. Und es sind dann so Noten abgebildet. Wenn man die lesen kann, hilft das, aber man muss nicht. Christoph Peter zum Phänomen der Pause und der Wiederholung in der Musik. Und die Kierkegaard-Forschung hatte ich zitiert, das ist Hjördis Becker-Lindenthal, die Wiederholung in der Philosophie Kierkegaards Kulturkritik und ihre Folgen.
Dankeschön. Und wenn ihr nochmal eine alte Folge wiederholen wollt oder wiederholen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Wir haben jetzt überlegt, wir machen jetzt immer so ein paar flache Witze zum Einstieg.
Hast du überlegt? Ich mache die ganz natürlich.
Nein, aber ich passte so gut. Es tut mir leid, wir sind dann einfach mitten rein.
Ich fand den auch gut.
Ja, gut. Puh, habe ich auch Glück gehabt. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt zu dieser Folge, dann könnt ihr uns natürlich erreichen per Mail an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Wir haben einen Twitter-Account @wdd_podcast. Ihr findet uns bei Facebook oder ihr nutzt einfach unsere Website www.wasdenkstdudenn.de. Da könnt ihr uns auch einen Kommentar da lassen, wenn ihr das gerne möchtet. Und ich habe noch einen Mastodon-Account, den habe ich aber echt sträflichst vernachlässigt, @FrauNora, weil ich es einfach nicht mehr schaffe. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Zeit so zusammenschnurrt, dass ich immer weniger schaffe und deswegen auch die Kanäle nicht mehr ordentlich bespiele, seht es mir nach. An der Stelle auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die 114 Menschen inzwischen, die uns einen Euro dalassen. Hast du gebimmelt?
Nein, nein.
Okay.
Das wirkte nur so.
Barita hat's gebimmelt. Gut, dann machen wir hier mal schnell Feierabend, ne? Mhm. Dankeschön dafür. Das hilft uns sehr, diesen Podcast up to date zu halten und inzwischen durch auch mal ein bisschen neue Technik anzuschaffen. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wir hören uns wieder. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.